Neue Folge Media Stories im März. Mein Name ist Robert Richter. Wir treffen regelmäßig inspirierende Persönlichkeiten aus der Medienbranche. Heute zu Gast David Schraven, CEO von Korrektiv, das er vor 10 Jahren gegründet hat. Wir haben vor mehr als einem Jahr seine Co-CEO Jeanette Gusko zu Gast gehabt. Heute möchte ich mit David über die Entwicklung von Korrektiv in den letzten 10 Jahren sprechen. Mich interessieren aber auch vor allen Dingen die wirtschaftlichen Aspekte, neue Technologien und natürlich auch, was seit der AfD-Enthüllung alles passiert ist. Ein breites Themenfeld, lasst uns direkt einsteigen. Herzlich willkommen, David. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir treffen uns heute remote, da wir nicht ganz so genau wussten, ob wir gleichzeitig in einer Stadt sein könnten, dank der diversen Bahn- und Flugstreiks. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Hi.
Bevor wir einsteigen und auf deine Karriere blicken, haben wir mal ein paar schnelle Einstiegsfragen. Seit 1993 bist du journalistisch tätig. Wie startest du in so einen Nachrichtentag am Morgen? Hast du spezielle Quellen, spezielle Rituale, die du pflegst?
Tatsächlich gehe ich erstmal einfach alle Signalgruppen durch, die ich so habe. Dann gucke ich ein bisschen in die New York Times, weil ich das sehr spannend finde. Dann sehe ich bei Threads neuerdings, nachdem Twitter so ekelig geworden ist, dass ich da tatsächlich nicht mehr reingucke. Und danach lese ich meine Lokalzeitung, blätter so ein bisschen durch Spiegel Online und der Tag beginnt. Irgendwie passieren immer Sachen. Dann liest man E-Mails und es geht los.
Und Lokalzeitung aber schon digital, also du bist komplett digital unterwegs?
Nee, also wenn ich zu Hause bin, lese ich die in Print, den Lokalteil als erstes mit einer großen Tasse Kaffee und ärgere mich und diskutiere und spreche mit meiner Frau und da ist halt richtig was los, da ist Zeitung Leben. Und wenn ich unterwegs bin, lese ich halt die Lokalzeitung digital, ja.
Deine Kanäle, deine Medien.
Und privat, wie schaltest du ab? Nimm uns mal mit in deinen sonstigen Medienkonsum. Hast du Abos? Schaust du Streaming? Schaust du noch Linearfernsehen?
Linearfernsehen gucke ich, also kommt vor, ne? Ich sag nicht, dass ich das überhaupt nicht gucke, aber sehr, sehr, sehr selten. Was ich vor allen Dingen mache, ist Kaffee trinken gehen. Wir haben bei uns in der Stadt so einen Kaffeewagen aufgebaut, einen kleinen Kaffeekiosk. Da bin ich, wenn ich Freizeit habe. Bei uns in der Stadt gibt es eine kleine Brauerei, die haben Kollegen aufgebaut. Da bin ich oft immer so mit Leuten am Quatschen. Also eigentlich bin ich die ganze Zeit am Quatschen.
Sehr schön.
Dein Weg, deine Story.
Du hast einen unglaublich langen und auch keinen, wie ich finde, sehr geradlinigen Berufsweg. Das meine ich durchaus sehr positiv. Bevor wir heute über Korrektiv sprechen, möchte ich gerne ein paar Stationen deiner Karriere beleuchten und den Menschen und Journalisten David Schraven besser verstehen. Du bist, man hört es auch so ein bisschen raus, 1970 geboren in Bottrop. Du lebst heute noch dort und Korrektiv ist zumindest unweit in Essen. Das Revier ist also deine berufliche, aber auch private Heimat. Würdest du jemals wegziehen aus dem Revier?
Ich habe überall gewohnt, in jeder Stadt mit B. Ich habe in Bonn studiert, ich war in Bochum eine Zeit, ich war in Berlin. Ich habe da kein Problem mit, woanders zu sein. Aber am Ende ist das halt auch schön, wenn du da bist, wo du herkommst. Da gibt es dieses wunderbare Lied von Anne-Mai Kantereit über damit alle Kinder, die wir kriegen können, in Kölle geboren sind. Ne? Und ein bisschen was ist da dran. Das ist schon sehr schön, zu Hause zu sein.
Du hast gerade gesagt, du hast in Bonn studiert, Slawistik, Politologie und Geschichte. Und ich habe gelesen, du hast noch im Studium als freier Journalist angefangen für Taz, für NZZ, für, ich glaube auch für den WDR. Wie kam das damals? Wie bist du in den Journalismus, an den Journalismus gekommen? Hattest du Einflüsse, Mentoren?
Also das Ganze ging früher los. Ich war so 16 um den Dreh, 16, 17. Und ich habe gedacht, ich bin viel zu alt, um noch mit Journalismus anzufangen. Ich kam mir vor, als wäre ich schon Rentner und das ganze Leben vorbei. Und dann habe ich gedacht, ich muss was machen. Und bei uns in Bottrop damals gab es halt keine, ich sag mal, vernünftige Presse. Ne? Also nichts, wo ich gedacht habe, hier brennt die Luft. Und dann habe ich mit zwei Kollegen ein Stadtmagazin gegründet. Intim hieß das. Und damit haben wir dann Reportagen gemacht, Geschichten gemacht. Das war die Zeit, als gerade AIDS passiert ist. AIDS ist über uns herausgeflogen. Wir waren mit 16 natürlich total daran interessiert, wie Sex funktioniert. Und dann hörst du als erstes, ey, Sex ist vorbei, jetzt gibt's AIDS, könnt ihr vergessen. Und das hat mich total beschäftigt. Und da habe ich dann halt Geschichten zugemacht und habe halt bei den Schulen in Bottrop nachgefragt, wie die denn mit AIDS umgehen, mit Sex umgehen, ob sich das verändert bei denen. Hab da eine Interviewserie rausgemacht, eine Studie rausgemacht, eine kleine. Wir haben richtig mit statistischen Abfragen geguckt, wie sich das Verhalten verändert der Leute. Dann habe ich das in dem selbst gegründeten Magazin veröffentlicht und hatte den ersten großen Skandal mit Schreierei beim Gesundheitsamt und also alle auf die Barrikaden. Und da habe ich gedacht, ah, das geht. Also man kann Dinge verändern, wenn man sich kümmert und das aufschreibt. Und so bin ich in den Journalismus gekommen. So fing das an.
Und du hast dann, glaube ich, auch noch im Studium oder zumindest kurz danach, wenn ich es richtig gelesen habe, als Gründer bist du tätig gewesen. Du warst Gründer der Taz-Redaktion Ruhr. Ich verstehe jetzt, warum. Du hast eigentlich schon mit 16 so eine Gründer-DNA in dir gehabt. Aber warum bist du nicht so als ganz klassisch so beim WDR geblieben oder eingestiegen?
Also, weil da nicht die Luft brennt, ne? Das war halt damals schon ziemlich langweilig. Das hört sich jetzt total arrogant an, ne? Aber wenn du halt was willst und richtig willst und dann kommst du in einer WDR-Themenkonferenz und diskutierst erstmal drüber, was möglich ist und was nicht und du hast die Auseinandersetzung über Ressourcen, was du machen darfst, was du nicht machen darfst. In der Zeit, in der diskutiert worden ist, habe ich lieber gemacht, war effektiver. Warum ich die Taz Ruhr gegründet habe, ist ein bisschen eine Kurve. Und zwar, ich habe als kleines Kind Marco Polo geguckt und gelesen und habe halt Zentralasien dadurch kennengelernt und fand da total spannend. Und als ich älter war, so 17, 18, habe ich The Great Game gelesen. Da ging es um die Auseinandersetzung der kolonialen Herrschaftsmächte in Zentralasien, wo von der nördlichen Seite Russland versucht hat, die Khanate zu kolonialisieren und von der südlichen Seite aus Indien England kam und versucht hat, Zentralasien zu beherrschen. Riesengroßes politisches Game. Und dann habe ich gesagt, ich will dahin, ich will mir das angucken, wie das von Marco Polo bis heute sich verändert hat, was da politisch entstanden ist. Da man von Süden her über England kommen konnte, auch im Kalten Krieg, war das in meinen Augen erforscht und langweilig. Von Norden, von der russischen Seite, war so gut wie keiner da. Dann habe ich angefangen, Russisch zu lernen, habe das studiert. Und als ich Russisch konnte, bin ich nach Zentralasien gegangen. Habe dann, um da arbeiten zu können, eine Nachrichtenagentur gegründet, die eine eigene Nachrichtenstruktur in Zentralasien aufgebaut hat. Darüber habe ich halt erfahren, was da passiert. Da habe ich gelernt, dass da eine ganze Menge Scheiß passiert. Da war dann in Tadschikistan Bürgerkrieg. Und dann haben sie in Tadschikistan beim Bürgerkrieg den Flughafen zerschossen in Duschanbe. Und ich saß da im Winter, der Schnee kommt rein. Meine Füße wurden kalt. Ich habe da gesessen und habe gedacht, was mache ich hier? Alles nur Bekloppte. Und da habe ich überlegt, nur Bekloppte habe ich auch zu Hause. Ich kann den gleichen Ärger haben in Bottrop, ohne hier im Schnee rumsitzen zu müssen. Und habe mir dann da ein Konzept ausgedacht für eine Zeitung im Ruhrgebiet, wie die sein könnte, welche Partner die braucht. Und dieses Konzept war die Taz Ruhr. Das habe ich dann aufgeschrieben, so als wie man so ein Konzeptpapier kennt für eine Unternehmensgründung mit Businessplan und allen Zick und Zack. Das habe ich dem Taz-Vorstand erklärt und die haben gesagt, okay, versuch es. Und dann konnte ich zurück ins Ruhrgebiet, die haben mir kein Geld gegeben, aber immerhin die Erlaubnis dazu probieren, bin dann zurückgekommen ins Ruhrgebiet, habe mir die Kohle besorgt und habe die Zeitung gegründet.
Wahnsinn, und wie lange ging das dann mit der Taz-Redaktion Ruhr?
Die Redaktion gab es insgesamt 10 Jahre. Das war eigentlich schon ein ganz guter Erfolg. Also diese Gründung selber, die war nach dem goldenen Zeitalter, ne? Das war, als das schon den Bach runterging. 10 Jahre war eine gute Zeit. Es war mäßig erfolgreich. Also wir haben Publikum gefunden. Aber die Grundthese der Publikation war halt eine Regionalberichterstattung. Die hat sich nicht bewahrheitet. Muss man sagen, muss man bestätigen. Der Markt für Regionalberichterstattung ist halt sehr klein. Aber es war halt eine wunderbare Erfahrung. Wir haben sehr viel gemacht, sehr viel gelernt, sehr viel Diskussion angestoßen. War unterm Strich eine erfolgreiche Zeit.
Auf das Thema Regionalberichterstattung möchte ich später nochmal eingehen. um kurz deinen Werdegang abzuschließen, du warst dann ab 2001, du hast viele Stationen gleichzeitig gemacht, du warst freier Journalist, unter anderem bei der SZ, bei der Zeit. Du warst aber auch an der Uni Essen Dozent im Fach Nachrichtenschreiben und hast eine Fellowship, also warst Gastreporter beim Time Magazine New York. Du hast also unglaublich viele Sachen gleichzeitig gemacht. Wie bist du Dozent geworden an der Uni Essen?
Eigentlich relativ einfach. Ich habe halt für die Taz immer wieder Leute gesucht, die halt mitarbeiten konnten. Und ich habe festgestellt, dass viele von denen schlecht schreiben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann ist das ja relativ einfach. Ich muss einfach den Studenten erklären, wie Schreiben geht. Dann habe ich darüber direkt Zugang zu Talenten, die wir vielleicht brauchen können bei unseren Projekten. Und die können gut schreiben dann. Und ich kriege noch Geld dafür. Also besser geht das nicht. Und da bin ich da hingegangen und habe denen gesagt, Leute, ich bringe euch bei, wie man schreibt. Und dann haben die gesagt, ja, okay, das war alles.
Und du warst dann ja viele, viele Jahre freier Journalist für große deutsche Verlagshäuser. Gibt es was, was dich in dieser Zeit besonders geprägt hat?
Ja, gibt's. Ich hatte, nachdem ich bei der Taz aufgehört hatte, war ich dann bei der Süddeutschen Korrespondent für Ruhrgebietsthemen. Und ich war da als freier Journalist bei der Süddeutschen in der Zeit, als die ihre NRW-Redaktion hatten. Und das war erstmal eine gute Arbeit, hat Spaß gemacht. Aber die haben die Zeitung von einem Tag auf den anderen eingestellt. Und als freier Journalist bist du halt in keiner Art und Weise sozial abgesichert. Das heißt, ich hatte gerade meinen ersten Sohn bekommen. Die Familie war jung. Meine Frau hatte noch keinen richtigen Job. Alles hing davon ab, dass ich Geld nach Hause bringe. Und dann haben die halt von einem Tag auf den anderen gesagt, hör mal, das war, tschüss. Und ohne jegliche soziale Verantwortung. Ne? Einfach nur so, tschüss. Von einem Tag auf den anderen keinen Auftrag mehr, keine feste Vereinbarung mehr. Und dann haben die mich nicht mal zugelassen zu den Gesprächen über die Auflösung. Die haben dann gesagt, hier, wir sprechen jetzt über die Auflösung der Redaktion, aber du darfst nicht ins Zimmer. Tschüss, geh. Und diese Zwei-Klassen-Gesellschaft, die hat mich nachhaltig beeinflusst. Und da war mir klar, so will ich mich nie verhalten, so werde ich mich nie verhalten. Für mich sind das halt Leute, die zusammengehören, man macht zusammen ein Produkt. Das hat mich nachhaltig beeindruckt.
War das auch der Grund, dass du dann, ich glaube dann später, so um 2007 rum, hast du dann Festanstellungen gesucht oder auch gefunden in der Weltgruppe? Und dann später auch, ich glaube 2010, warst du bei der Funke Mediengruppe Ressortleiter Recherche. War das einer der prägenden Momente, dass du gesagt hast, hey, junge Familie, ich brauche die Absicherung als Journalist, ich bin jetzt fest angestellt?
Ja, das hat auf jeden Fall auch dazu geführt, dass ich das gemacht habe. Aber ich habe mich nicht drauf verlassen. Ich habe in der Zeit einen eigenen Verlag gegründet. Mit dem habe ich alle möglichen Projekte gemacht, eigenes Magazin rausgegeben, zeitweise mal ein Comic-Magazin rausgegeben in Deutschland, was eine Auflage hatte von 1 Million. Das war richtig, richtig geil, hat super Spaß gemacht. Und habe dann auch andere Bücher gemacht und allen möglichen Kram. Und ich habe immer gesagt, ich muss so flexibel sein, egal was passiert, ob ich mich streite oder nicht streite, keiner kann mich angreifen. Ich werde jederzeit die Möglichkeit haben, was komplett anderes zu machen. Und das habe ich halt konsequent danach verfolgt. Ne? Also das ist super schön. Ich kann keiner erpressen. Mich kann keiner erpressen. Wenn mir einer sagt, das gefällt mir nicht, dann sage ich, ja gut, mache ich was anderes. Ne?
Also deine Karriere auf möglichst breite Füße aufgestellt, damit du unabhängig bist in deinen privaten Entscheidungen.
Ja, genau. Und das ist halt so wichtig. Ne? Ich meine, ich kenne halt eine ganze Menge Leute, die von Entscheidungen anderer Konzerne abhängig sind. Und das ist halt böse. Ne? Und wenn du ein Unternehmer bist und bist abhängig davon, ob ein Konzern sagt, machen wir oder machen wir nicht, welche Verbiegungen du machen musst, um einfach überleben zu können. Und wenn du dann noch Verantwortung hast für Menschen, die dann halt mit davon abhängig sind, dass das funktioniert, puh. Und in die Lage wollte ich nie wiederkommen.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Beruflich warst du dann ja, ich habe es gerade angesprochen, Ressortleiter Recherche. Du hast auch dann an der Uni Essen Recherche doziert. Wie kam es zu der Spezialisierung auf investigativen Journalismus zu der Zeit? Hattest du Vorbilder, vielleicht auch journalistische Vorbilder, die dich geprägt haben? Wie bist du in den Bereich gekommen?
Ich habe, wie gesagt, auch von Anfang an, also von meiner Zeit, von der ersten Zeitung, die ich in Bottrop gemacht habe, immer versucht, Dingen auf den Grund zu gehen. Und irgendwann habe ich gelernt, dass es darum geht, eine treibende Frage zu stellen. Ne? Also warum ist irgendwas so oder wieso passiert das oder was ist der Auslöser für irgendwas? Und diese Fragestellung, die hat mich halt dahin gebracht, Geschichten zu machen, die aufwendiger sind, die tiefgründiger sind, die härter sind. Und jedes Mal, wenn ich vor eine Hürde gestoßen bin, habe ich versucht, mir das Wissen anzueignen, um die Hürde zu überwinden. Ich will vielleicht am Beispiel machen, dann ist das nicht so abstrakt. Als ich bei der Welt gearbeitet habe, da gab es eine Verseuchung vom Trinkwasser in der Ruhr, das aus der Ruhr gewonnen worden ist, in der Stadt Dortmund. Und dann habe ich mir die Messdaten besorgt und von der Seite des Umweltministeriums hieß es so, ja, da ist ein Problem, aber das Problem ist gelöst. Und ich habe gesagt, okay, ich will rauskriegen, ob das stimmt. Da ich das aber nur konnte, wenn ich halt selber die Messdaten analysiert habe, musste ich mir das Wissen aufschaffen. Damals gab es das Wort Datenjournalismus noch nicht, aber das war Datenjournalismus. Da ging es halt darum, viele tausende Datenpunkte in eine Geschichte zu verpacken, die Leute nachvollziehen können. Das habe ich damals gemacht und war dann halt so glücklich, dass ich dem Ministerium eine bewusste Irreführung der Leute nachweisen konnte. Und B, habe ich damit den ersten Wächterpreis für die Welt am Sonntag gewonnen. Das heißt, diese Arbeit, diese besondere Arbeit wurde halt auch gut belohnt. Ne? Und so war das, so bin ich da reingekommen. Und Vorbilder, klar hatte ich die. Ne? Ich hatte den Hans Leindecker als großes Vorbild. Ich durfte ein paar Mal mit dem arbeiten, als ich bei der Süddeutschen war. Das war toll, konnte ich mir eine Menge abgucken. Und Kurt Schnibben, wo ich so wahnsinnig beeindruckt davon war, weil er sowohl besser recherchieren konnte als alle anderen, als auch besser schreiben als alle anderen. Und diese Kombination war schon schwer beeindruckend. Ne?
Was würdest du heute jungen Menschen raten, die sich für eine Karriere im Journalismus interessieren?
Da es darum geht, Geschichten zu erzählen. Die sollen sich darum kümmern, welche Geschichten sind da, was sind Geschichten, die erzählt werden müssen. Und wenn man das will und begreift, worum es geht, kann man die Karriere überall machen, egal wo. Und ich sehe im Moment so riesengroße Marktlücken, in die man vorstoßen kann. Wenn ich mich verdoppeln oder verdreifachen könnte, ne, dann wäre das, da sind Geschäfte vor uns, die hat noch keiner gemacht. Ne? Und das geht nur um Geschichten erzählen, Menschen zusammenzubringen und mit den Menschen Geschichten zu erzählen. Und da sollte man viel mehr Energie reinstecken als in irgendwelche Technik.
Ja, dann lass uns da mal einsteigen. Du hast dann nach deiner Zeit bei Welt und Funke 2014, also vor eigentlich gut 10 Jahren oder vor fast 10 Jahren, Korrektiv gegründet, ist ein gemeinnütziges Recherchebüro. Ich kann mir fast denken, wie deine Antwort ist, aber wie kam es zu dem Entschluss, dich selbstständig zu machen oder ein eigenes Recherchebüro zu gründen?
Es ist ein Recherchezentrum oder wir nennen uns jetzt mittlerweile Medienhaus, weil das so vielfältig geworden ist. Der springende Punkt war, ich habe, als ich bei der WAZ gearbeitet hatte, als Ressortleiter, gemerkt, wie die Räume enger wurden. Als ich angefangen hatte bei der WAZ, da haben da knapp 18.000 Leute im Konzern gearbeitet. War ein sehr großes Haus. Wir hatten Kollegen in Bulgarien, in Serbien. Ich bin da überall hingefahren, habe mit den Leuten gequatscht. Ich habe mit 90 Redaktionen zusammengearbeitet, mit denen ich Kontakt hatte, auf die eine oder andere Art und Weise. Als ich aufgehört habe, waren die Auslandsbeteiligungen fast alle verkauft. Der Konzern war, glaube ich, damals noch so 9.000 Leute, hat sich also grob halbiert. Von den Redaktionen, mit denen ich zu tun hatte, waren noch 60 übergeblieben und der Raum wurde enger. Und du hast gemerkt, wie die Mitarbeiter, die Kollegen, sich in so einem Rückzugskampf befunden haben, ne? Und wie sagte das noch Luther, glaube ich, ne? Aus dem versagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz, ne? Du hast halt nicht gesehen, dass da jetzt Energie ist, dass die Leute was wollen, dass sie sagen, komm, wir erobern das nächste Schiff oder so, ne? Und dann habe ich überlegt, okay, so geht das nicht weiter. Wenn ich halt was erreichen will, werde ich das so nicht schaffen. Ich muss halt eine andere Quellen, ich muss andere Ressourcen besorgen, ich muss andere Ideen haben. Und aus dem Gedankengang ist dann Korrektiv gewachsen. Da war dann zuerst mit dem Oliver Schrömm, habe ich da viel drüber nachgedacht. Und nachher wurde das Team größer.
Deine Herausforderungen, dein Deep Dive.
Du hast gerade schon gesagt, wir sind ein Medienhaus. Erklär doch mal für die Zuhörer, wie würdest du Korrektiv in zwei Sätzen beschreiben? Ich glaube, in einem Satz ist es unmöglich.
Zwei Sätze ist auch sehr schwierig. Im Kern geht es darum, dass wir die Marktlogik verlassen haben. Also wir produzieren keine Geschichten, um sie zu verkaufen, sondern wir machen das, was notwendig ist, erzählt zu werden. Wenn du sowas machst und damit die Marktlogik verlässt, ist auch die Refinanzierungslogik eine andere. Also ich produziere nichts, gebe das ab, kriege dafür Geld, sondern ich produziere was notwendig ist und irgendein anderer, nicht mal dem Typ, für den die Information, die ich aufbereite, wichtig ist, irgendein anderer sagt, hör mal, das ist wichtig, was die machen. Ich möchte, dass die das machen und der spendet dafür. Aber weil das eine Spende ist, ist das vielleicht ein Euro, vielleicht 500 Euro, das weiß keiner. Irgendwie einfach nur, ich mache was, ein anderer sagt, das ist gut, ich gebe dir was dafür. Und das ist eine gemeinnützige Logik, das ist eine Logik, so ein bisschen wie bei der GLS Bank, weißt du, die hat auch, wie heißt das noch, geben, leihen, schenken oder so. Du hast zwar ein Bankhaus, aber das Ziel des Bankhauses ist es nicht, Geld zu machen, sondern Dinge möglich zu machen. Und der Mechanismus drumherum ist nur dafür ausgerichtet, Dinge möglich zu machen. Und so ist das hier auch. Dann ist der Kern unserer Arbeit und die Mission, eben entsprechend nicht jetzt möglichst viele Geschichten zu verkaufen, sondern der Kern unserer Mission ist es, dazu beizutragen, dass mehr Menschen an einem demokratischen Diskurs teilnehmen können, dass die informierte Entscheidungen treffen können. Aus diesem Spektrum heraus werden dann die Aktivitäten entwickelt. Da geht es um Bildung, da geht es um Kunst und Kultur. Wir wollen, dass die Jugend teilhaben kann. Und die Methoden, die wir haben im Journalismus, die stellen wir bereit und sagen, wir glauben, dass diese journalistischen Methoden das beste Werkzeug sind, um diese ganzen demokratischen Prozesse initiieren zu können oder daran teilhaben zu können. Und da ist dann so ein bisschen der Grundgedanke. Das war, ich habe damals ziemlich viel von Beuys gelesen, Josef Beuys. Und der hatte halt diesen Spruch, jeder Mensch kann Künstler sein oder jeder Mensch ein Künstler. Und das habe ich halt in der Kommunikation auf Journalismus übertragen. Jeder Mensch kann Journalist sein. Das Einzige, was er braucht, ist Erfahrung und Wissen um die Werkzeuge. Und dieser Gedanke treibt mich an und uns an. Und der ist verdammt ernst gemeint. Das haben auch wenig Leute verstanden, dass wir das wirklich ernst meinen. Wir bilden mittlerweile Zehntausende über unsere Webakademie aus. Ne?
Das ist die Reporterfabrik, richtig? Ne?
Ja, genau. Das ist es. Das waren jetzt eine ganze Menge Sätze, aber ja.
Aber das war sehr hilfreich. Mit wie vielen MitarbeiterInnen habt ihr denn damals angefangen? Wie viel seid ihr heute nach 10 Jahren?
Wir haben angefangen mit, ich glaube, 4 oder 5 oder so. Da haben wir die erste Redaktion mit aufgebaut. Vielleicht waren es auch 6. Und jetzt sind wir, wenn man alles zusammennimmt, satt über 100. Wie viele über 100, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Da ist das deutsche Arbeitsrecht. Du hast halt so viele verschiedene Kombinationen möglich, dass das schwer zu sagen ist.
Und ihr arbeitet aber auch mit, das sind Festangestellte, ihr arbeitet aber sicherlich auch mit Freelancern und ihr habt eben das Netzwerk, ne? Also die nicht nur die Reporterfabrik, sondern eben auch, und wir kommen da sicherlich gleich noch drauf, eben Netzwerke, mit denen ihr arbeitet, wo ihr lokale Journalistinnen und Journalistinnen verbindet in der Zusammenarbeit.
Aber Freie haben wir so gut wie gar nicht. Also es gibt bestimmt ein paar Freie, also weil wir halt so ein großer Laden sind, relativ großer Laden für so ein Ding, was wir machen, haben wir bestimmt ein paar Freie. Ne? Mein Ziel ist es, die Leute in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu nehmen. Ich will keine freien Kultur. Und das unterstütze ich nicht. Und wir beschäftigen Leute, wir machen so gut wie keine Freien.
Ihr seid hauptsächlich, du hast es gerade gesagt, über Spenden finanziert, aber natürlich auch über Stiftungen und auch institutionelle Stiftungen. Seht ihr seit den Geheimplan-Recherchen mehr Zulauf? Also hast du da einen positiven Effekt, den du sehen kannst?
Auf jeden Fall. Also wir erleben, dass halt mehr Leute verstehen, dass das Sinn macht, was wir tun. Deswegen kriegen wir mehr Einzelspenden. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, weil das halt unsere Unabhängigkeit ermöglicht. Lass mich das vielleicht mit 3 Sätzen an dieser Geheimplan-Recherche mal sagen. Ein klassisches Medienhaus wäre kaum in der Lage gewesen, so eine Geschichte zu machen, weil die so unfassbar riskant ist. Also ich meine, ein Saunaboot zu mieten, um davon mit Teleobjektiven durch Fenster zu fotografieren, ist halt riskant. Ne? Also nicht nur, weil das Saunaboot untergehen kann, sondern weil das juristisch halt schwierig ist. Ne? Und die Juristen, die zur Vorsicht neigen, haben uns empfohlen zu sagen, ja, das ist Privatraum, schwierig, da könnte dafür angegriffen werden und verurteilt für werden. Dieser Hinweis der Juristen hätte dazu geführt, dass ich glaube 90% der Redaktion gesagt hätten, nee, machen wir nicht, benutzen wir nicht, verwenden wir nicht. Wir haben aber gesagt, in unserer Sicht ist das die Sozialsphäre, weil es halt ein Treffen ist, wo halt über Politik geredet wird, keine Privatsphäre. In der Sozialsphäre kannst du halt anders arbeiten und da kannst du auch veröffentlichen. Und allein das, diese Entscheidung zu treffen, dafür war das nötig, dass es uns gibt. Genauso mit dem Einsatz von Dashcams als Straßenüberwachung. Denn natürlich hätten die ein Jurist vom WDR gesagt, sag mal, seid ihr eigentlich verrückt, ne? Aber ja, manchmal darf man Sachen, ne?
Wie trefft ihr solche Entscheidungen? Gemeinsam als Kollektiv? Oder du hast ja eine Co-CEOin, Jeanette Gusko, habe ich schon im Intro gesagt. Trefft ihr das gemeinsam? Habt ihr ein Führungsteam? Wie seid ihr organisiert?
Also wir sind als klassische Redaktion organisiert, also eine Redaktion, da gibt es eine Chefredaktion, dann gibt es mich als Publisher und in der Hierarchie der Entscheidung geht es um die Hierarchie der Konsequenzen. Das heißt, eine normale Recherche, die verbockt wird, das wird die Chefredaktion verantworten. Eine Recherche, die die Existenz des Unternehmens gefährden kann, ja, das ist meine Verantwortung. Und wir diskutieren dann drüber, was man machen kann, was man nicht machen kann. Und im letzten Zweifel ist das meine Entscheidung.
Nach diesen Recherchen, also klar, du bist jetzt oder ihr seid mit Korrektiv, habt einen wesentlich höheren Bekanntheitsgrad, jetzt auch in der breiten Bevölkerung. Man sieht ja, was auch in den letzten Wochen und Monaten auf Deutschlands Straßen passiert ist. Was hat das mit Korrektiv gemacht? Was hat sich seitdem geändert? Im Positiven, aber auch im Negativen?
Also erstmal glaube ich, ist das wichtig zu sagen, dass die dass so eine Recherche nicht passiert von irgendwo. Ne? Also das ist nicht so, ach, man hat Glück und macht was, sondern das ist das Ergebnis von 9 Jahren Arbeit. Wir haben im Prinzip die ganze Zeit trainiert und jetzt sind wir halt austrainiert auf dem Platz und uns kriegt da auch keiner mehr weggescheucht. Ne? Wir haben das Netzwerk, was du gerade angesprochen hast, da haben wir 10% der deutschen Lokaljournalisten organisiert. Als wir die Geschichte fertig hatten, haben wir mit diesem Netzwerk kommuniziert, haben die Leute da zusammengebracht, die sich für so ein Themenfeld interessieren. Da treffen sich jetzt um die 50 Journalisten einmal die Woche, um Reportagen, Recherchen auf lokaler Ebene zu besprechen. Dadurch, dass wir das haben und hatten, konnten wir dafür sorgen, dass die Geschichte sofort mit der Veröffentlichung in die Fläche gekommen ist. Das war einer der Gründe, warum die Lokalkollegen direkt mitarbeiten konnten, lokale Enthüllungen hatten und damit diese Geschichte die Breitenwirkung hatte. Hätten wir das nicht gemacht, hätten wir das veröffentlicht wie der Spiegel, dann wäre das halt eine Geschichte im Spiegel gewesen und Ende. Wir konnten das in die Breite tragen. Wir haben jahrelang mit Schulen gearbeitet, ne? Indem wir Informationen für Klassen aufbereitet haben, für Schulklassen aufbereitet haben. Wir haben in die Lehrerausbildung viel Energie und Zeit gesteckt. Das ist nicht glamourös, das hat 7 Jahre keinen interessiert. Aber jetzt sind wir in der Lage, Unterrichtsmaterial zu der Recherche vorzuhalten, was dann die Schulen nutzen, um eigene Bildungsarbeiten drauf zu entwickeln. Und das sorgt dafür, dass so eine Geschichte nicht einfach kommt und verpufft, sondern bleibt. Was hat das mit Korrektiv gemacht? Ich glaube, wir haben im Kern bewiesen, dass unsere Arbeit funktioniert, dass sie sinnvoll ist, dass die Wirkung hat. Und ich glaube, bei uns, die Kollegen haben begriffen in den vielen einzelnen Bereichen, die wir haben, dass das Sinn macht, solche Fähigkeiten zu entwickeln, zusammenzuführen. Und ich würde sagen, das ist wie so eine Rose. Ne? Irgendwann blättert die auf, du siehst die vielen Blätter und es sieht gut aus.
Das ist ein schönes Bild. Ich möchte gerne ganz kurz auf dem Thema lokaler Journalismus bleiben. Wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut, war das eigentlich immer ein Teil deiner DNA. Aber er tut sich, also er, der lokale Journalismus, tut sich eben vor allen Dingen auch in der Finanzierung heute schwer. Ne? Wir haben da auch eingangs drüber gesprochen. Ich weiß, ihr habt verschiedene Initiativen, um genau das zu stärken. Und du hast das auch gerade berichtet. Du hast diese 50 Journalistinnen und Journalisten, die sich zusammengetan haben, eben in einem Netzwerk. Erzähl doch mal ein bisschen über deine Initiativen. Also ich kenne den Startup, ich kenne das Recherchenetzwerk. Wie unterstützt ihr lokalen Journalismus mit Korrektiv?
Also erstmal in dem Netzwerk Korrektiv Lokal, da sind knapp 1800, 1900 Kollegen und die schließen sich da zusammen, je nach unterschiedlicher Geschichte, in einzelne Teams. In diesem Team zur Geheimplanrecherche sind jetzt so um die 50 Leute. In der Kita-Recherche sind, glaube ich, 20 Leute. Und die, je nachdem, wem was interessiert, packen die sich unterschiedlich zusammen. Das ist eine Netzwerkstruktur. Erstmal glaube ich, dass eine grundsätzliche Änderung des Geschäftsmodells im Lokalen braucht. Dieses reine Businessmodell, ich verkaufe Nachrichten im Lokalen, funktioniert nicht, weil die Zielgruppen auseinander differenzieren. Und das einfach geht nicht, ist vorbei. Du hast im Lokalen ein Geschäftsmodell für, ich sag mal, kostenlose Reichweitengeschichten. Ne? So, wo findet was statt? Ankündigungen. Das gibt's, das funktioniert, das ist über Anzeigen getrieben, viel läuft über soziale Medien, das ist gut. Die aufwendigen Geschichten, die normalerweise im Abo bezahlt werden, im Lokalen, die kriegst du im klassischen System nicht mehr bezahlt. Also was macht der Stadtrat, wie wird der Haushalt aufgestellt, was ist im Jugendhilfeausschuss, warum wird der Kinderferienzirkus geschlossen, so diese Sachen. Die sind hochrelevant für eine lokale Gesellschaft, super kompliziert und dann im Lokalen auch noch schlecht bezahlt. Also das ist das Erste, was gestrichen wird. Ne? Da will keiner was mit zu tun haben, ist aber für die Gesellschaft das Wichtigste. Da gibt es haufenweise Studien drüber. Ne? Also wenn das nicht da ist, steigt die Korruption, die Beteiligung der Demokratie geht zurück und, und. So, da sind wir der Meinung oder ich jetzt der Meinung, dass das dafür eine dritte Säule im Journalismus braucht und das ist der gemeinnützige Journalismus, so wie wir den betreiben, wo es halt um die Sache als solche geht. Dafür brauchen wir eine Gesetzesänderung. Das ist nicht vorgesehen im deutschen Rechtssystem. Da haben wir uns zusammengetan mit jetzt einer Menge Organisationen mittlerweile, machen da Druck, haben das geschafft, dass dieses Thema im Koalitionsvertrag steht. Und jetzt muss das umgesetzt werden. Da versuchen wir, alles in Bewegung zu setzen, dass das geht. Das war damals eine ziemlich naive Idee von mir. Ich habe gedacht, wieso, ist doch ganz klar, sieht man doch. Muss ich denen nur sagen, die machen das schon von der Politik. Dann bin ich ins Parlament gefahren, zum Medienausschuss, habe denen gesagt, hör mal, ihr müsst doch nur den gemeinnützigen Journalismus machen, dann kriegen wir das lokal schon hin. Und dann war so, nee, will der BDZV nicht. Und dann so, okay, seitdem sind 10 Jahre vergangen. Kriegen wir aber durchgesetzt, dauert nur länger. Wenn du dieses Modell hast, kannst du im lokalen Bereich neue Finanzströme organisieren. Du hast in fast jeder Stadt eine Bürgerstiftung. Du hast in jeder Stadt Jugendaktivität. Du hast überall, weiß ich nicht, Vereine, die existieren. Und da würdest du halt einen Medienverein gründen, der diese neuen Finanzströme kanalisieren kann. War das negativ? Also eine Konsequenz ist, die Leute, die das machen, werden keine Gewinne haben. Die werden nicht reich, die werden kein Geld verdienen, die werden kein Luxushaus sich bauen können. Aber die werden Arbeit finden, da wird gute Arbeit sein. Und du wirst halt eine lokale Berichterstattung kriegen, die komplett unabhängig ist von diesen wirtschaftlichen Zwängen. Das ist auch eine sehr, sehr spannende Sache. Und ich persönlich sehe da einen wahnsinnigen Markt. Ich sehe da wirklich die dritte Säule des Journalismus. Ich habe vor Jahren mal geschrieben, dass das ein Milliardengeschäft ist. Also ich vermute, der Umsatz, der da möglich ist, der liegt so bei 1,5 Milliarden in Deutschland. Und die müsst ihr dann einfach sagen. Und dann passiert das.
Okay, also wenn es richtig verstehe und jetzt für mich übersetze, ist Korrektiv für dich so eine Art Dachorganisation und du hast verschiedene Säulen, Projekte. Also das zum einen die Reporterfabrik, wo du eben in die Breite gehst, Webakademie für jeder Frau und jeder Mann anbietest. Dann habt ihr die Recherchenetzwerke, mit denen ihr lokalen Journalismus stärken wollt, weil eben Finanzierung schwierig, weil die Reichweite teilweise nicht gegeben ist. Und ich habe auch gelesen, ihr setzt ziemlich stark auf Technologie mittlerweile. Also ihr habt erste Experimente mit AI, vor allen Dingen in der Reporterfabrik am Laufen. Da würde ich gleich auch noch mal gerne drauf einsteigen. Also siehst du das so, dass um deine Mission zu erreichen, Technologie durchaus ein Schlüsselfaktor ist, einmal über die Netzwerke, aber eben jetzt auch durch neue Technologien wie AI oder auch Netzwerke generell. Ist das für dich ein Teil deiner Strategie von Korrektiv?
Absolut, absolut. Ich sehe da halt einfach in der Technologie immer nur eine Chance. Für mich ist Technologie nichts Schlechtes. Ich selber bin so eine Art abtrainierter Legastheniker, ne? Also ich habe eine Rechtschreibung, die ist grauenhaft, ne? Wenn ich sehr viel schreibe, wenn ich ein Buch fertig geschrieben habe, dann ist das wieder ein bisschen besser, weil da habe ich wieder ein paar Worte gelernt. Aber insgesamt schlechte Rechtschreibung. Was soll an einer Rechtschreibprüfung falsch sein? Nix. Wenn ich jetzt aber grammatikalisch schlecht schreibe, warum soll ich nicht mit der KI besser meine Grammatik in den Griff kriegen? Was ist dagegen zu sagen? Gar nichts. Das geht ja nur um meine Gedanken, die ich habe, die ich auf Papier bringe, ins Netz bringe oder irgendwo hinbringe. Und aus dem Grundgedanken heraus, den wir hier bei Korrektiv mit den Kollegen teilen, entwickeln wir eben diese Werkzeuge, die mehr Menschen ermöglichen, besser zu schreiben, sich besser verständlich zu machen. Weil erst, wenn ich die Sprache gefunden habe, kann ich an den Diskurs, an der Debatte teilhaben. Das war der Grund, warum wir sofort, als dieses Sprachsteuerungssysteme entwickelt worden sind, OpenAI und so, dass wir gesagt haben, wir übersetzen unser Wissen aus der Reporterfabrik von Wolf Schneider in eine Redigier-KI. Diese Redigier-KI redigiert nicht nur die Texte, sondern erklärt auch, warum die Texte redigiert worden sind. Also die Leute haben nachhaltigen Lerneffekt dadurch. Natürlich machen wir das. Und jetzt denkt da mal weiter. Du hast eine KI, die einem einzelnen Menschen ermöglicht, eine Redigatur zu kriegen, die auf einem sehr hohen Niveau ist. Der teuerste in einer Redaktion sind die Stunden, die der erfahrenste Kollege dafür einsetzen muss, den Text vom schlechtesten Kollegen ein bisschen besser zu machen. Das kostet eine Kohle, völlig irrsinnige Investition. Und diese Redigaturphase, die teuerste Stunde in der Redaktion, die übertrage ich auf eine KI. Jetzt kann ich aber diese Stunde jedem Lokalkollegen zur Verfügung stellen. Wenn ein Kollege lokal ein eigenes Medium gründet, sage ich ihm, du bist zwar alleine, aber ich stelle dir die Technik an die Seite, die die beste Redigatur ermöglicht, die für Geld zu haben ist.
Das heißt, ihr wollt versuchen, die Kosten in den lokalen Redaktionen noch weiterhin zu drücken oder vielleicht auch die Qualität zu erhöhen, die die einzelne Lokaljournalistin oder der Journalist eben produzieren kann.
Das ist eine Methode, um Arbeitsplätze in Redaktionen zu sichern, ne? Weil du halt Zeit freischaufelst, die teuerste Zeit für sinnvollere Sachen. Ne?
Deine Herausforderungen, dein Deep Dive.
Was sind deine Prognosen für die nächsten 2 bis 3 Jahre? Ich weiß, es ist immer schwierig, aber hast du eine Glaskugel?
Ich habe keine Glaskugel, weil ich ja nur in meiner Erfahrungswelt so mich durchfuchsen kann. Ne? Ich sehe halt im Moment vor mir einen so großen Markt, der unbestellt ist, wo ich im Moment mit so wenig Konkurrenten unterwegs bin, dass ich mich frage, warum sind denn die anderen nicht? Und dann denke ich mir so, greifen wir den an oder nicht? Da diskutieren wir ja gerade in der Redaktion relativ viel drüber. Ich glaube, wir stehen halt an so einem Schwellpunkt, wo zu einer ziemlich großen Medienrevolution kommen kann. Und für mich ist die große Frage, nehmen wir daran teil? Sind wir Teil dessen? Gestalten wir die Revolution, den Umsturz dieses Systems? Oder beteiligen wir uns nicht? Ich habe die Blogosphäre mitgekriegt, den Aufstieg und das Ende der Blogosphäre. Ja, hier der Aufstieg und Fall von diesem einen Kurznachrichtendienst. Das ist ja, Blogosphäre ist ja abgewandert nach Twitter und dann ist Twitter jetzt auch platt. Und ich sehe aber hier was Nachhaltiges, was vor Ort passiert, ganz, ganz nah an den Menschen, ganz nah am Leben der Menschen. Und ich vermute, dass da wird eine Art von Lokalberichterstattung entstehen, die wir uns im Moment schlecht vorstellen können, weil die halt so radikal neu sein wird. Da versuche ich reinzukommen.
Ich versuche es mit meinen Worten zu interpretieren. Also wenn du sagst, in Anführungszeichen Umsturz des Systems, du sagst, es gibt große nationale Webseiten, Verlagshäuser, aber wir brauchen wieder diesen lokalen Journalismus und der muss gemeinnützig finanziert sein, der muss vielleicht auch durch Spenden finanziert sein und der muss eine andere Basis haben, um eben noch zukunftsfähig zu sein.
Ein bisschen komplizierter ist das schon. Also du hast halt Verlustraten bei den Regionalzeitungen zwischen 5% und 10% im Abo-Geschäft. Das führt dazu, dass dieses Geschäftsmodell, dass du Reichweite mit Abo-Inhalten kombinierst, auseinanderreißt. Das funktioniert einfach nicht mehr. Durch den Auflagenverlust hast du nicht mehr die Reichweitenversprechen für ein Anzeigengeschäft. Das bedeutet vor Ort, dass du einmal diese kostenlose Reichweiten hast. Die Geschichten passieren, ohne dass du ein Medium brauchst. Die Abo-Modelle, die halt diese aufwendigen Geschichten ermöglicht haben, funktionieren nicht mehr, weil die über die Reichweitengeschäfte nicht mehr querfinanziert werden. Das bedeutet, dieses ganze Geschäft mit dem Qualitätsinhalten fällt weg in den lokalen Zeitungen. Das hat nichts damit zu tun, was nationale Medien machen. Die spielen überhaupt keine Rolle. Die sollen das machen, das ist vollkommen uninteressant. Im lokalen Raum, jetzt überleg dir mal eine Stadt wie, was fällt mir ein, Bremerhaven. Weißt du, eine Stadt wirtschaftlich am Ende, kommunikativ am Ende, medial komplett verwahrlost. Aber da leben ja Menschen in einer nennenswerten Zahl. Und die Menschen mit der nennenswerten Zahl, die wollen diese Berichterstattung haben, diese Qualitätsberichterstattung. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich mache ein Abo-Modell, ich verkaufe, oder ich mache ein gemeinnütziges Modell. Ich schaffe eine Community. Beide Modelle können da funktionieren, weil einfach der Markt da ist, der so hungrig danach ist, der einfach will, dass die Geschichten gemacht werden. Und wenn ich einen Weg finde, diese Geschichten zu bespielen vor Ort, dann gehört der Markt mir. Lass mich das nochmal mit einem zweiten Satz erklären. Du brauchst dafür eine andere Art von Journalismus vor Ort. Es reicht nicht zu sagen, schreib da auf, was da ist, dpa. Ne? Du musst halt dann nachfragen, hinterfragen. Das heißt aber auch, die Leute wollen das gar nicht jeden Tag lesen. Du brauchst keine Tageszeitung. Vielleicht reicht einmal die Woche, vielleicht zweimal die Woche. Wie komme ich an den Kollegen in Bremerhaven, der die Strukturen kennt, der weiß, wie der Hase da läuft, der mutig genug ist, sich mit dem Mächtigen anzulegen und der sagt, ne, selbst wenn mir nicht anlügt, ich schreibe und ich gehe trotzdem nächsten Tag auf den Marktplatz, wenn ich euch Lügner genannt habe und red mit euch. Und dieses Human Resources Problem, wenn das im Griff ist, alter Schwede, ne? Und das hast du in jeder verdammten Stadt in Deutschland. Kannst du dir vorstellen, wie groß der Markt ist? Du merkst, ich bin da.
Ja.
Da werde ich direkt trappelig. Ja.
Siehst du das dann so, dass sozusagen jede Frau und jeder Mann dann journalistisch tätig werden kann? Ne? Wir haben das Redigiertool, was du entwickelt hast. Also ich kann jetzt in meiner Heimatstadt, das ist jetzt gerade leider München, aber da gibt es, glaube ich, viele Kolleginnen und Kollegen, aber ich könnte jetzt sozusagen loslegen und anfangen zu recherchieren, investigativ zu recherchieren, aber auch als ganz normalen Tätigkeiten nachzugehen. Ist das Teil deiner Vision?
Genau, dafür bereiten wir das vor. Also die Vision habe ich dir gerade erzählt und jetzt, wie kommen wir dahin? Wir müssen die Wahrscheinlichkeiten erhöhen, dass wir die Kollegen vor Ort finden, die das können. Dafür bilden wir Leute aus. Einer, der Bock hat, kann bei uns in der Webakademie lernen, wie Journalismus funktioniert. Wir haben da über 1000 Kurse. Wenn er mehr lernen will, kann er in Workshops teilnehmen, die wir auch anbieten. Der kann Teil unseres Netzwerkes werden, wo man sich mit Kollegen unterhalten kann, mit Leuten, die ähnlich denken, unterhalten kann. Wir machen eine Lokalkonferenz, wo wir die Menschen zusammenbringen, um die in den Diskurs zu bringen. Wir haben mit dem KI-Tool, nehmen wir den Leuten die Angst, schlecht zu schreiben. Das kann die Technik lösen. Und für Rechtschreibung, da haben wir Rechtschreibprüfung. Wir machen Für die Geschäftsmodellentwicklung haben wir ein Startup gebaut, wo die Leute den Unternehmerischen lernen können, wenn sie wollen. Ne? Und wir bereiten alles vor, an jeder Ecke und Ende, dass wir, sobald es losgeht, sobald dieser Kipppunkt erreicht ist, wir die sind, die die Angebote haben, die die Leute vor Ort brauchen, um Medien zu machen.
Sehr spannend. Vielen Dank, David. Ich merke schon, also ich könnte jetzt ewig mit dir weiterquatschen. Wir sind aber schon fast am Ende der Zeit. Letzte Frage für dich persönlich. Prognose, wo wirst du in 2 bis 3 Jahren sein? Was hast du dir vorgenommen?
Einmal will ich mit Korrektiv noch einen Riesensprung machen. Den bereite ich gerade vor. Da geht halt um die Frage, inwieweit wir Produzenten werden können. Der zweite ist, ich glaube, wir müssen in die Art und Weise, wie wir Geschichten über große Strecken erzählen, nachdenken. Über große Strecken meine ich jetzt über Jahrzehnte. Und das ist, glaube ich, meine Aufgabe für mein letztes Lebensjahrzehnt. Das kriege ich auch noch raus.
Hast du dir viel vorgenommen? Ich könnte jetzt noch Ewigkeiten weiterfragen, aber lieber David, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr spannende Einblicke und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Ja, dank dir. Ne?
Das war die 23. Episode von Media Stories. Wenn euch die Folge gefallen hat, folgt uns gerne auf der Plattform eures Vertrauens. Wir freuen uns wie immer über Feedback und eine Bewertung. Die nächste Folge kommt in 2 Wochen mit Markus Wolter, CEO von BunnyJai.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.